ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast ist Wissenschaftsjournalist, Ernährungsexperte, Bestsellerautor Bas Kast. Herzlich willkommen, Leute. Ich freue mich sehr.
Ja, guten Morgen, Herr Lohmann.
Wie geht's Ihnen? Die Frage ist ja sowas von banal, aber bei Ihnen natürlich ganz besonders. Ich meine, Sie sind einer, der die Gesundheit der Menschen zum Thema hat, und da darf man den Autoren auch selber fragen.
Ja, es geht mir wirklich gut. Also seelisch geht's mir gut. Ich fühle mich ausgeglichen, aber auch körperlich, also als 53-Jähriger. Geht's mir ziemlich gut, sogar nach einem riesen ärztlichen Checkup, den ich in den vergangenen Wochen über mich habe ergehen lassen. Da gab's auch ein paar erschreckende Befunde. Das ist ein neues Projekt, das bei mir läuft. Und in den Umständen entsprechend, auch da sieht es ja eigentlich ganz gut aus.
Okay, da kommen wir später noch zu. Auch das hat seinen Grund, werden wir noch merken. Sie sind zugeschaltet aus einem Studio im Hauptstadtstudio Berlin. Und wir reden heute über Vitamine und Nährstoffe, passend zu einem Vitamin- und Nährstoffkompass, den Sie frisch veröffentlicht haben. Untertitel, der hat es in sich. Das Fazit neuester Studien zu Supplements, sagt man das eigentlich so, oder Supplement, wie spricht man das aus?
Ja, manche so, meine Verlegerin sagt immer Supplement,
aber
ich glaube, okay. Fast alle anderen sagen Supplements.
Okay, also das Fazit neuester Studien zu Supplements als Bausteine für ein langes und gesundes Leben. Und wenn Sie da schreiben, das Fazit neuester Studien, hat sich da jetzt so viel getan in den letzten Jahren?
Ja, okay, gut, das muss man ein bisschen relativieren, weil diese Unterzeilen kommen natürlich vom Verlag und das ist sehr, sehr knapp zusammengefasst. Aber ja, ich würde sogar sagen, dass die allermeisten Studien relativ neu sind, die ich in meinem Buch berücksichtige. Ich meine, es sind ja insgesamt schon so ein paar hundert, die ich da zitiere. Und ich habe sicher mehr als 1000, ich würde sogar sagen ein paar tausend zumindest, mir angeguckt, und an manche vertiefe ich mich mehr drin. Und ja, also das ist eine laufende Forschung. Da gibt es viele, viele neue Erkenntnisse, über die wir ja wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen reden werden.
Das ist der Plan, ja. Fast 400 Seiten dick ist das Buch. Und es ist teilweise komplex wie ein Biologiebuch aus der Schule. Die Frage ist...
Hoffentlich nicht ganz so langweilig.
Das nicht, aber schon komplex. Und ich habe dann beispielsweise in der Vorbereitung meiner Familie erzählt, dass ich eine Sendung mit Bas Kast mache. Und dann haben die gefragt, ja, was empfiehlt er denn da so? Und ich muss dann immer überlegen, ja, was empfiehlt er jetzt eigentlich? Was habe ich jetzt eigentlich daraus behalten? Ist nicht so ganz einfach zu merken, wenn man sich damit nicht jeden Tag beschäftigt. Die Frage ist, muss man das Buch sozusagen ständig in der Küche liegen haben?
Ja, gut, also muss man natürlich nicht. Es gibt ein paar Faustregeln, aber es hat schon, das Buch hat, denke ich, auch, weil es am Ende dann so ein Glossar gibt, wo ich ungefähr 100 Supplements oder so zusammenfasse, hat schon auch so ein bisschen einen Lexikoncharakter. Also ich glaube, man kann die Hauptteile gut so thematisch lesen, ne? Da geht es ums Gehirn und den Schlaf und um Muskeln. Wie kann ich den Muskelaufbau fördern mit Supplements wie Kreatin und Protein und so weiter. Aber dann fehlen natürlich am Ende Supplements, und die habe ich dann in einem Glossar von A bis Z zusammengefasst, und das gibt dem Ganzen so ein bisschen einen Lexikoncharakter. Und ja, da kann man mal reinlesen, kann man Sachen nachschlagen, wie man will.
Ich oute mich mal zu Beginn der Sendung, ich nehme überhaupt keine Nahrungsergänzungsmittel. Muss ich mir Sorgen machen?
Wie alt sind Sie?
59.
Ah, okay, ja. Ich bin 53 und ja, müssen Sie sich Sorgen machen, im Großen und Ganzen nicht, aber es kann doch ein paar so Sachen geben, die Sie vermutlich optimieren könnten. Also insbesondere in Ihrem Fall vermutlich Vitamin D und je nachdem, wie Sie sich ernähren, eventuell auch Vitamin B12.
Ich habe immer gedacht, gesunde Ernährung ist alles. Denke ich da zu kurz?
Ja, also was Vitamin D betrifft, auf jeden Fall. Vitamin D ist ja eigentlich auch gar kein Vitamin, sondern ein Hormon, das von der Haut gebildet wird, wenn wir in die Sonne gehen, was ja auch viele wissen, und kommt in der Ernährung fast nicht vor. Also so ein bisschen in Lachs, in fettreichem Fisch, ein bisschen in der Sonne getrockneten Shiitake-Pilzen, aber wer isst das schon in rauen Mengen, nicht? Mhm. Und insofern, wenn Sie regelmäßig in die Sonne gehen, könnten Sie da so ein gewisses Depot auch aufbauen im Sommer. Aber im Winter bilden Sie in unseren Kreisen im Grunde kein Vitamin D.
Wir gehen mal im Alphabeten Buchstaben zurück zum C, zum Vitamin C. das ja einen hervorragenden Ruf hat als Verhinderer aller Erkältungskrankheiten. Jetzt bricht ja langsam der Frühling durch oder kräftig bricht er durch und die Erkältungszeit wird hoffentlich ein bisschen gestutzt. Aber man kann ja schon mal nachdenken für die nächste Erkältungszeit im nächsten Winter, beziehungsweise irgendwie macht die Erkältungszeit ja aktuell irgendwie auch kaum eine Pause. Viele sind ja auch im Sommer erkältet. Hat das Vitamin C seinen guten Ruf zu Unrecht?
Ja, ein bisschen schon, weil also das galt ja auch zurückgehend auf einen zweifachen Nobelpreisträger, der so in den 80er Jahren schon sehr begeistert dem Vitamin C gegenüber war. Linus Pauling, vielleicht kennen ihn manche, ein Genie eigentlich. Aber was diese Superheilkraft des Vitamin Cs betrifft, er meinte irgendwann auch, dass Vitamin C nicht nur vor Erkältungen schützen kann, sondern im Grunde auch Krebs und dann letztlich alle anderen Krankheiten auch heilen kann, mehr oder weniger. Da hat er sich doch kräftig geirrt, wie dann nachfolgende Forschungen zeigen. Und um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, Vitamin C kann vermutlich nicht, zumindest jetzt nicht in extra Dosen als Supplement, einen Schnupfen verhindern. Aber wenn man einen Schnupfen hat und dann etwas mehr Vitamin C zu sich nimmt, dann kann es die Beschwerden etwas lindern und die Dauer des Schnupfens etwas verkürzen.
Na, wenigstens das. Und Linus Pauling, hat er sich absichtlich vertan oder verforscht, also irrtümlich?
Nein, nicht absichtlich, denke ich. Also der war begeistert, der hat auch in diesem Bereich im Grunde auch so ein bisschen geforscht und hatte dann selber mal gesundheitliche Probleme, der hatte irgendwie Nierenleiden, dass kein Arzt in den Griff bekommen hatte und die hat mich gesagt, da kann man auch nichts machen. Und dann hat er einen Arzt gefunden, der hat ihn auf eine strenge Diät gesetzt und dann auch ein paar Supplements gegeben, darunter eben Vitamin C. Und das hat ihn geheilt von dem Nierenleiden und von da an war er Feuer und Flamme für Vitamin C. Und hat das dann, wie sich im Nachhinein herausstellt, im Nachhinein ist man ja immer etwas klüger. Und da hat sich
das
immer
ist die Wissenschaft.
Ja, genau. Also ja,
Wissenschaft ist heißt Wissenschaft, weil sie Wissenschaft. Das ist auch ein schöner Spruch, der im Grunde alles erklärt.
Ja, genau. Also ich habe da auch, ich habe auch einen großen Respekt vor Linus Pauling und solchen Leuten. Ich würde auch nie natürlich irgendwie da als im Nachhinein, wenn man das in 50 weiteren Studien untersucht hat, dann klar ist man dann klüger. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir Wissenschaft betreiben. Das sind immer neue Studien und manchmal muss man die eigene Haltung korrigieren, wie ich es selbst auch schon habe machen müssen, zum Beispiel was das Thema Alkohol betrifft.
Da kommen wir später noch zu. Nochmal zum Vitamin C und zumindest mal zum zur Möglichkeit, damit Erkältungskrankheiten zu behandeln, zu lindern. Warum reicht dann nicht aus, dass man sich rote Zwiebeln reinstopft, Zitronen und Feldsalat? Warum muss man das durch Nahrungsergänzungsmittel machen?
Nein, muss man nicht. Also wie gesagt, meist reicht das Vitamin C aus, aber es kann eben Situationen geben, wo es nicht ausreicht. Also es kann vollkommen unterschiedliche Gründe haben. Also ich habe schon das Beispiel Vitamin D gebracht, das es in der Ernährung gar nicht gibt. Und wir bilden es auch nicht im Winter. Insofern würde ich Ihnen nicht zu nahe treten, aber fast nahelegen, im Winter zumindest über so eine gewisse Grundsupplementierung im Bereich von 1000 internationale Einheiten Vitamin D nachzudenken. Weil Ihr Körper bildet das nicht, es sei denn, Sie überwintern in Südafrika, was ich nicht annehme.
Zu Recht.
Ja, und dann gibt es andere Gründe. Also wie zum Beispiel, wir sind jetzt schon in unseren 50er Jahren und wenn man etwas älter wird, ist die Nährstoffaufnahme oft auch nicht mehr ganz so gut. Ich meine, bei uns ist es auch so, um nochmal zum Vitamin D zu kommen, dass zum Beispiel auch, wenn man älter wird, die Haut gar nicht mehr so super gut darin ist, Vitamin D zu bilden. Das lässt auch nach. Dann ist es so, dass Leute, die noch etwas älter sind, dann auch oft gar nicht mehr so in die Sonne gehen. Aber insbesondere diese Nährstoffaufnahme, die nachlässt. Und dann auch muss man sehen, dass viele von uns natürlich sich nicht perfekt ernähren. Das heißt, einige wenige werden über die Nahrung, wenn sie jung sind, alle Nährstoffe regelmäßig in perfekter Quantität zu sich nehmen können. Aber wer ist schon perfekt? Und da empfehle ich einfach so als Faustregel, gerade auch wenn man etwas älter wird, als Sicherheitsnetz, ein moderat dosiertes Multivitamin, weil das dann einfach sicherstellt, dass man mit eventuellen Defiziten, dass die ausgeglichen werden. Und wenn das moderat dosiert ist, und leider sind viele Präparate überdosiert, das ist auch nicht gut. Aber wenn das moderat dosiert ist, ist das auch ein sehr sicheres Supplement.
Sie haben vor ein paar Jahren, ja, man kann sagen, Weltbestseller gelandet mit dem Ernährungskompass, sozusagen, wenn man so will, ein Vorgängerbuch des jetzt vorgelegten Vitamin- und Nährstoffkompasses. Und Sie haben vor ein paar Jahren auch einen Angina-Pectoris-Anfall beim Joggen gehabt, waren da so gerade ungefähr 40 Jahre alt. Das ist ein Zustand, der einen an einen Herzinfarkt erinnert, nicht ganz so schlimm ist. Hätte es ohne diesen Vorfall den Ernährungsexperten Bas Kast überhaupt gegeben?
Ja, wahrscheinlich nicht. Ich habe ja immer so Bücher geschrieben, eher in Richtung Psychologie gehend, über die Liebe, Kreativität, Glück und solche Sachen. Und nein, also ich habe mich überhaupt nicht um meine Gesundheit gekümmert. Und warum auch nicht? Also wenn man jung ist, ist die Gesundheit in der Regel ja einfach da. Und man merkt gar nicht, wie man dann bis zu einem gewissen Grad, also in meinem Fall war das sicher so eine Art Raubbau am eigenen Körper so betreibt und den vernachlässigt. Und ich wurde auch immer dann so ein bisschen, ich war nie so richtig fett, aber ich wurde ein bisschen dicker. Und das war ein echter Weckruf für mich, der mich persönlich auf diese Reise gesetzt hat. Und irgendwann hatte ich natürlich auch, weil der Ernährungskompass dann recht erfolgreich war und ich so in diesen Ruf kam, ne, so Ernährungspapst und so, hatte ich so ein bisschen die Schnauze voll und habe dann auch andere Sachen gemacht, wie ich habe einen kleinen Roman geschrieben und andere Themen. Ja, aber trotzdem, das Alter, die Wehwehchen, die mit dem Alter kommen, bringen mich doch immer wieder, wie so eine Leine, werde ich wieder zurückgerissen zu diesem Thema hin. Ja, es ist sehr in hohem Maße persönlich motiviert.
Auch das Buch, was zwischen dem Ernährungskompass und dem jetzt vorgelegten Vitaminkompass kam, der Kompass für die Seele, wo Sie festgestellt haben, nach dem Bestseller ist das große persönliche Glück irgendwie nicht eingetreten, obwohl Sie damit einen Haufen Geld verdient haben. Ja. Welche Erkenntnisse haben Sie dann daraus mitgenommen und dann auch sozusagen weitergegeben an Ihre Leserschaft?
Ja, das war auch so ein bisschen auch so hochgehypt dann in der Presse. Man erlebt dann auch so ein Hoch, nicht? So eine Euphorie. Und ich glaube, mir geht's besser, wenn ich im Alltag einfach so mein Ding machen kann. Wenn ich ein bisschen vor mich hin recherchieren kann und jetzt nicht in diese so Medien-Euphorie reinkomme, wo man dann gefeiert wird als Ernährungspapst und hin und her gereicht wird und von einer Sendung in die nächste geht. Gut, jetzt sitze ich wieder in eine Sendung, aber das ist alles etwas ruhiger und ich merke auch, dass es mir dann, wenn das so ruhiger ist und einfach so meinen Familienalltag habe, ja, dass ich mich da einfach ausgeglichener und letztlich glücklicher fühle.
Das heißt, der Normalmensch nimmt mit, bleibt normal.
Ja gut, das gilt auch vielleicht nicht für jeden. Ne? Ich kann nur sagen, was ich so erlebt habe, wie ich das empfand. Und das war schon merkwürdig, dass ich nach diesem Hoch vom Ernährungskompass dann so feststellte, ja, irgendwie, du hast da auch dein Leben lang eigentlich von so einem gewissen Erfolg als Buchautor geträumt, ne? Dass du zumindest auch von deinen Büchern leben kannst. Das ist ja ein sehr riskanter Beruf auch, einfach nur Bücher schreiben. Und dann kam dieser Erfolg und dann stellt man fest, ja, das ändert auch nicht wirklich im Wesentlichen dein Leben. Also das ist kurz diese Euphorie und dann geht das so weiter wie bisher.
Sie sind halber Niederländer und halber Pfälzer, wenn man das so sagen darf.
Ja.
Haben sich also mit Ihrer freiwilligen Wohnortwahl Berlin, von wo aus Sie uns zugeschaltet sind, ja, drastisch verschlechtert. Das thematisieren wir jetzt nicht weiter. Aber wenn Sie
da
zurück...
kann ich nichts dafür. Ne? Da muss ich meine Frau
die Liebe
geben.
Ja,
ja,
okay.
Ja, genau, die Liebe.
Ja, das entschuldigt alles.
Genau.
Berlin hat ja auch nicht nur Nachteile. Aber Sie kommen mit Sicherheit ja manchmal zurück in die Pfalz, haben da wahrscheinlich noch Ankerpunkte, Freunde, Verwandte, wie auch immer. Und können Sie da mit reinem Gewissen noch von Ihrem Anti-Alkoholismus erzählen?
Ja, das ist schwer. Also ich habe da, ich bin auch immer gerne zurückgekommen in die Pfalz und ich bin in Landau geboren und da in der südlichen Weinstraße war ich natürlich oft, weil meine Oma dort gewohnt hat und das war eben, sind wir im Urlaub immerhin auch zu den Weinfesten hin. Und das war schon immer ein Erlebnis natürlich auch als Kind da auf diesen Weinfesten. Das war natürlich auch eine sehr positive Erfahrung. Und wir sind dann auch, haben uns als Familie öfters dort getroffen, schlichtweg auch um Wein einzukaufen in der Pfalz. Und der Teil ist weggefallen, nachdem ich beschlossen habe, nicht mehr zu trinken, weil auch hier so diese Studienlage sich geändert hat und man früher so dachte, naja, so ein, zwei Gläser Wein gerade oder auch Bier, aber insbesondere Wein, könnten vielleicht sogar gesund sein. Ne? Nicht nur, dass es nicht schädlich ist, sondern vielleicht sogar gesund mit Blick auf das Herz-Kreislauf-System. Und das hat sich doch als mehr und mehr als, ich meine, ganz sicher ist es immer noch nicht, ne, wie schädlich so ein moderater Konsum ist.
Ja, die Studienlage variiert da so ein bisschen. Und die Frage ist, wenn jetzt tatsächlich mal rauskommt, ja, so ein, zwei Gläser sind doch gesund, vielleicht sogar gesünder als nichts zu trinken, würden Sie wieder anfangen?
Ich wahrscheinlich nicht, weil bei mir ist es auch so, dass ich dann schon so zwei, drei Gläser oder so getrunken habe. Also ich finde, ich tue mir dann so schwer mit einem Glas. Da bin ich zu sehr Pfälzer wahrscheinlich, dass ich dann unbedingt zwei Gläser Riesling will oder auch ein drittes Glas. Und ich habe nie wirklich mehr getrunken als das, aber das dann doch sehr, sehr regelmäßig, fast täglich. Ne? Und das ist eindeutig zu viel. Und für mich war dann, als sich diese Studienlage doch verschärfte und sich zeigte, naja, vielleicht ist Abstinenz besser und da hat man hier auch eine Fehlinterpretation gemacht, weil man muss auch sehen, so Leute in dieser Gruppe, die gar nicht trinken, die dann oft in den Studien vorher als ein bisschen kränker erschienen, sodass man dachte, ein Glas Wein oder zwei oder so sind vielleicht gesund. Da hat man eben so ein bisschen einen Fehler gemacht mit dem Vergleich der Gruppen, weil in der Gruppe der Abstinenz eben auch öfters kranke Leute landen, ne, die dann gar nicht trinken oder Ex-Trinker geradezu, die aufgrund irgendwelcher gesundheitlicher Beschwerden aufgehört haben zu trinken. Und dann geht natürlich auch die Wissenschaft in die Irre, wenn sie eine tendenziell kränkere Gruppe, die nicht trinkt, mit einer Gruppe vergleicht, die vollkommen gesund ist und ab und zu halt mal ein Glas Wein trinkt. Und ja.
Entschuldigung.
Nee,
alles ja, okay. Alles und wenn man jetzt an Ihren Vitamin- und Nährstoffkompass denkt, gibt es ein Supplement? Ich tue mir immer noch schwer, Supplement zu sagen. Mir kommt irgendwie Supplement besser vor. Egal, gibt es ein Nahrungsergänzungsmittel, das Menschen unterstützt, die sagen, ich möchte von einem moderaten Genuss eines Glases Weins alle paar Tage, sagen wir mal, nicht Abstand nehmen. Würden Sie da was empfehlen?
Ja, also wenn man davon nicht Abstand nehmen will, dann empfiehlt sich so ein bisschen auf die B-Vitamine zu achten, die tendenziell weniger gut aufgenommen werden, wenn man trinkt. Tendenziell dann etwas niedriger sind. Also, dass man einfach vielleicht über einen B-Komplex nachdenkt. Man sieht also auch bei schwerem, also das ist jetzt, trifft natürlich auf die meisten nicht zu, aber bei sehr schwerem Alkoholmissbrauch sieht man auch teilweise einen krassen Vitamin B1-Mangel, der dann dazu führt, dass eine gewisse Gehirnregion, die wichtig ist für das Gedächtnis, also der Hippocampus, abbaut und schrumpft regelrecht. Mhm. Und das geht natürlich dann mit massiven Gedächtnisproblemen einher. Und hier kann zum Beispiel auch Vitamin B helfen. Aber in abgeschwächter Form gilt das eventuell schon bei so einem regelmäßigen Konsum, dass man da mit dem B-Vitamin dann den Schaden etwas begrenzen kann.
Jetzt kommt etwas, was viele Menschen wahrscheinlich glücklich machen wird, nämlich glücklich machende Schokolade als Nahrungsergänzungsmittel unumstritten. Das ist doch wunderbar. Also oft sind ja gewisse Dinge in der Medizin, in der Ernährungswissenschaft umstritten. Der eine sagt, das ist gut, der andere sagt, jenes ist gut. Aber Schokolade, wenn man es richtig macht, immer gut. Wie toll ist das denn? Nur man muss es richtig machen. Was heißt richtig?
Ja, so wirklich umstritten und eindeutig ist ja nichts in der Wissenschaft.
Ja. Insofern. Aber ich habe schon so gedacht, also bei wir reden ja von dunkler Schokolade, da geht es schon in die richtige Richtung, ne?
Ja, das geht in die richtige Richtung. Da muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Da gibt es solche, die haben ein bisschen mehr Zucker, ein bisschen weniger Zucker. Also ich mag es, wenn so eine Tafel, sagen wir mal von 100 Gramm, das wäre jetzt eine übliche Tafel, wenn man da so ein bisschen beim Zucker unter, sagen wir mal, 10 Gramm als Faustregel bleibt. Und wenn man so eine dunkle Schokolade nimmt von, sagen wir mal, 85%, vielleicht für Hardcore-Fans, vielleicht sogar 90% Kakaoanteil, dann gibt es eine Menge Schokoladen, die auch in diesem günstigen Zuckerbereich dann liegen und die auch noch halbwegs schmecken. Also ich liebe das insbesondere so mit Kaffee. Und ja, hier gibt es immer so erstens so Beobachtungen es gibt so Inseln in der Nähe von Panama, also San Blas-Inseln, wo man sieht, dass die Leute, obwohl sie relativ viel Salz essen, einen extrem verblüffend niedrigen Blutdruck haben. Etwas, worunter ich auch so ein bisschen leider.
Also das sind indigene Völker, die man untersucht hat, ja, die sonst keinen Kontakt zur Außenwelt haben.
Ja, kein Kontakt ist auch heute auch so eine Sache, ne? Das haben die inzwischen schon auch. Also so sauber ist das heutzutage nicht mehr. Gerade dort auch nicht. Und aber was man sieht, ist in den älteren Studien, dass eben diese halbwegs indigenen Völker eben diesen niedrigen Blutdruck haben. Und warum? Nun vermutlich, weil sie jede Menge Kakao täglich trinken. Also es sind schon so 4-5 Tassen Kakao oder so, die trinken. Und wenn die dann nach Panama gehen, ne, dann man vergleicht die Leute, die dann in Panama, das ja dann gleich da auf dem Festland liegt, wenn man diese Leute vergleicht, die dann eher so den westlichen Ernährungsstil annehmen, ohne diesen Kakao, dass dann der Blutdruck einfach hochgeht, so wie bei uns auch. Und das könnte an den Polyphenolen, also so etwas bitteren Substanzen, deshalb nennt man es ja auch bittere Schokolade, nicht? Da sind diese Bitterstoffe drin, mit denen die Pflanzen letztlich versuchen, irgendeinen Pilzbefall oder andere Parasiten zu eliminieren. Das sind also tatsächlich leichte Gifte. Und die herkömmliche Vorstellung in der Forschung ist, dass diese leichten Gifte im Grunde unsere Zellabwehr aktivieren. Also die Zelle merkt, ich bekomme hier ein leichtes Gift, ich muss meine Abwehr stärken und dass letztlich das dazu führt, dass wir gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen. Und man hat eben Experimente auch mit Kakaopolyphenolen gemacht, wirklich randomisierte Experimente mit Testpersonen, wo die eine Gruppe diese Kakaopolyphenole bekam, Flavonole, wie man sie nennt, und die andere Gruppe dann ein Placebo, eine wirkungslose Tablette. Und da zeigte sich, wenn man diese Polyphenole bekommt als Testperson, dass das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko drastisch runtergeht.
Das ist eine interessante Geschichte. Und wenn man es ganz plastisch und einfach zusammenfassen darf, wie es meine Art ganz gerne mal ist, kann man sagen, also 90% Schokolade zum Beispiel mit einem geringen Zuckeranteil ist was richtig Gesundes, gerne mehr davon.
Absolut. Und man sagt ja immer so, das klingt alles so nach Verzicht und so mit dem gesunden Lebensstil. Ich finde, hier kommt einem die Forschung doch entgegen.
Da kommen wir direkt mal zu Omega-3-Fettsäuren im Fisch. Ist ja auch alles andere als Verzicht, jetzt ein leckeres Stück Lachsfilet zu essen und auch im Grunde was richtig Gutes.
Ja, absolut. Also Omega-3 habe ich ja schon auch früher im Ernährungskompass ausführlich drüber geschrieben. Es ist sicherlich eine sehr, sehr heilsame Substanz. Das liegt an der Form dieser Fettsäure, die sehr viele Knicks in ihrer chemischen Struktur hat und deshalb eine sehr lockere Struktur hat und im Grunde auch eingebaut wird als Fettsäure in unsere Zellen, also den Lachs, den sie essen, der wird tatsächlich ein Teil von ihnen. Das ist ja auch krass. Und der lockert also ihre Zellmembranen, ihre Zellhüllen auf. Das ist die eine heilsame Seite. Und die andere ist, dass diese Fettsäuren sehr auf günstige Weise sehr entzündungshemmend wirken. Und gerade wenn man so in unserem Alter kommt, nehmen diese stillen Entzündungsprozesse überall im Körper zu, leider. Und da ist es günstig, wenn man so eher so eine entzündungshemmende, entzündungslindernde Ernährung zu sich nimmt. Und Lachs ist eine Komponente davon. Da gibt es natürlich viele andere Sachen wie Kurkuma oder Ingwer oder Knoblauch, die entzündungshemmende Wirkungen haben.
Bleiben wir nochmal bei den Omega-3-Fettsäuren. Also wenn man jetzt feststellt, ist eine prima Sache und will man möglicherweise durch Nahrungsergänzungsmittel fördern, lese ich aus Ihrem Buch raus, die optimale Dosis kennt aber niemand so genau. Also es könnte auch zu viel sein und dann auch schädlich. Und das stellt sich ja oft die Frage, wie findet man das raus?
Naja, das ist eine schwierige Sache, aber hier gibt es tatsächlich in diesem Fall Experimente, wo man Leute unterschiedliche Dosierungen auch gegeben hat und dann festgestellt hat, dass wenn das so grob gesagt über ein Gramm Omega-3 in Supplementform hinausgeht täglich, dass dann eine Herzrhythmusstörung namens Vorhofflimmern steigt. Und das ist so ein Ding, also ich habe das schon öfters auch so auf YouTube, mache ich ja auch so Videos auf meinem YouTube-Kanal über Supplements, aber auch über viele andere so Gesundheitsthemen. Und wenn ich das dort anspreche, ist so echt so ein Punkt, wo Leute regelrecht sauer auf mich werden, dass ich, obwohl ich die ganze Zeit sage auch, wie heilsam Omega-3 ist, aber wenn ich auch nur ein bisschen warne, vor gewissen Risiken, irgendwie scheint es einen regelrechten Omega-3-Hype da draußen zu geben. Und das stößt also immer auf Ärger.
Kommt Ihnen das oft mal vor, dass Menschen sagen, ja komm, ich hau mal lieber ordentlich Nahrungsergänzungsmittel rein, nach dem Motto, wird schon nicht schaden?
Ja, es verblüfft mich in diesem Fall auch ein bisschen und ich frage mich, woher das kommt, dass Leute...
Ach so, bequem wahrscheinlich, ne? Pille rein, merkt man nichts von irgendwie.
Ja, nee, genau. Das ist auch sicherlich ein Punkt, weshalb also viele Leute auch Supplements überschätzen aus meiner Sicht, weil es natürlich diese einfache Pille ist, die meine Probleme löst. Das ist sicherlich ein Punkt, der hier eine Rolle spielt. Und dabei würde ich, obwohl ich dieses Buch geschrieben habe und auch kein pauschaler Gegner oder Supplements nicht pauschal ablehne, würde ich sagen, dass viele Sachen wie gesunde Ernährung, echte Ernährung, auch ganz konkret Lachs zum Beispiel, auch wenn der oft kritisiert wird, aufgrund von Schadstoffen kann man auch. Und dann auch Bewegung und Schlaf und so, all diese Komponenten eine viel, viel wichtigere Rolle letztlich für deine Gesundheit spielen, als die paar Pillen, die man nehmen kann.
Gibt es eine Möglichkeit mit, ja, bleiben wir beim Begriff, mit ein paar Pillen, also mit Nahrungsergänzungsmitteln, ernsthaft das Risiko von Demenz zu lindern?
Ja, das weiß natürlich keiner so genau, aber da sind wir ja genau bei dem, was ich eben gesagt habe, nämlich es gibt schon Experimente und damit starte ich auch das Buch, weil ich das so eindrucksvoll finde und für mich auch überraschend war, wo ein wirklich renommiertes Forscherteam, also mit einem renommierten Ernährungsforscher namens Dean Ornish und auch unter Beteiligung der Harvard-Universität und des Karolinska-Instituts in Stockholm, um nur zwei zu nennen, wo die auch Leute wirklich in zwei Gruppen wieder geteilt haben, ein echtes Experiment. Und das waren Menschen, die unter einer Vorstufe von Alzheimer litten oder wirklich schon eine Alzheimer-Diagnose erhalten hatten. Und die einen kamen auf dieses rigorose Lifestyle-Programm, wo man die Ernährung auf super gesund umstellte. So eine vegane Kost, wirklich krass gesund, mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Nüssen etc. Und kein Fisch in diesem Fall. Viel Bewegung und dann auch Stresskurse oder zumindest Stressresilienz. Sachen wie Yoga und andere soziale Gruppen, um den Stress so ein bisschen in den Griff zu bekommen, der ja auch eine Rolle spielt bei der Gesundheit. Ja, und da bekamen die eben auch eine ganze Serie von Supplements. Und in diesem Fall, weil sie ja keinen Fisch bekamen, zum Beispiel auch Omega-3, aber auch Sachen, von denen ich noch nie gehört hatte, wie Magnesium-L-Trionat. Und das Beeindruckende war, dass nach 5 Monaten auf diesem Programm einige, also viele sogar in der Testgruppe, Sie, nicht nur die, dass sich bei Ihnen die Demenz nicht weiterentwickelt hatte und verschlimmert hatte, sondern sogar die Situation sich verbessert hatte. Also nur ganz konkret eine Frau namens Tammy, die hatte schon aufgrund ihrer Demenz das Lesen, also ihr Lieblingshobby, aufgegeben, konnte einfach sich nicht mehr an die letzten Kapitel oder die Hauptfiguren erinnern. Und die nimmt wieder kurze Bücher zur Hand und hilft wieder, was sie vorher nicht mehr konnte, im Unternehmen ihrer Familie mit. Mhm. Und du kannst wirklich die Videos sehen, die Forscher von diesen Patienten teils auch aufgenommen haben, wo die da sitzen und vor Glück weinen mit ihren Ehepartnern, auch weil sie ihr Leben zurückgeschenkt bekommen haben. Und das aufgrund eines Lifestyle-Programms, eben auch mit Supplementen.
Glauben Sie, dass das die Lage in diesem Krankheitsbereich, der ja eine Volkskrankheit ist, Demenz in allen möglichen Formen, Alzheimer, auf absehbare Zeit revolutionär verändert?
Ja, ich denke, ich bin ja jetzt auch so in einem ich habe jetzt auch so eine Präventionsmedizin am Laufen, also wo ich in eine Longevity-Klinik gehe und wo der Ansatz der Ärzte dort ist, Krankheit nicht zu behandeln, wenn sie da ist, sondern der Ansatz besteht darin, eine Krankheit möglichst früh zu erkennen.
Also Longevity ist dieser Fachbegriff für möglichst langes, gesundes Leben.
Ja, genau. Und ich meine, Longevity ist auch so ein bisschen ein falscher Begriff, weil es geht den allermeisten und auch dieser Klinik, Years, wie die heißt, hier in Berlin, der geht es auch nicht so sehr darum, jetzt, dass wir alle möglichst lange leben, sondern es geht um dieses gesunde Leben, auch im Alter halt, das Vermeiden von Krankheit und zwar erkennen auch, wann die ersten Anzeichen von Krankheit sich bemerkbar machen. Nur um kurz zum Thema zu kommen, hier gibt es zum Beispiel neue Biomarker-Tests, das sind einfache Bluttests, in diesem Fall heißen die zum Beispiel p-tau-217, haben diese komischen Namen, aber mit diesem Biomarker p-tau-217 kannst du bis zu einem gewissen Grad 20 Jahre vor Ausbruch der Alzheimer-Erkrankung erkennen, dass in deinem Körper etwas schiefläuft. Und ich glaube, um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, da könnte wirklich eine Revolution drinstecken, weil wir wissen, dass sich viele dieser chronischen Erkrankungen im Alter, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Krebs, aber eben auch Demenz, über Jahre, wenn nicht sogar über Jahrzehnte im Körper, im Stillen entwickeln. Und wenn wir da frühzeitig dabei sein können, das erkennen können und dann auch gegensteuern können mit Präventivmaßnahmen, ich glaube, das könnte tatsächlich die Medizin revolutionieren.
Kinder essen gerne Pommes, Burger, Cola und Schokolade. Alles nicht so richtig vitaminhaltig. Kann man den Vitaminhaushalt von Kindern durch Nahrungsergänzungsmittel positiv beeinflussen?
Ja, ich hab ja selber drei kleine Kinder, die sich nicht immer vorbildlich ernähren.
Was stopfen Sie denen rein zusätzlich?
Ich bin sehr, sehr vorsichtig, was Nahrungsergänzungsmittel für Kinder betrifft. Es gibt da so ein paar Ausnahmen. Also das ist ja auch sozusagen von offiziellen Instanzen empfohlen. Also dass schon Säuglinge, also DGE und andere Deutsche Gesellschaft für Ernährung und andere Instanzen, international auch, Säuglinge sollten Vitamin K-Spritze bekommen gleich nach der Geburt. Vitamin K heißt Koagulation, also Blutgerinnung. Diese Faktoren sind noch nicht da. Also um gefährliche Blutungen zu vermeiden, sollte man das unbedingt wahrnehmen. Wird auch standardmäßig gemacht. Dann Vitamin D. Ein Säugling sollte nicht in die pralle Sonne. Klar, also Vitamin D wird offiziell empfohlen da. Und als vegetarisches Kind sollte man auch Vitamin B12 nehmen, bis zu einer Größenordnung von, das sollte man mit dem Arzt am besten besprechen, all diese Dinge, bis zu einer Größenordnung von maximal 25 Mikrogramm oder so. Also da sollte man schon ein bisschen drauf achten. Das sind so Ausnahmesituationen, würde ich sagen. Ansonsten denke ich, sprechen einfach die gesammelten Befunde, es gibt einfach nicht so wirklich Evidenz, wo man sagen könnte, die spricht dafür, dass man, sagen wir mal, pauschal allen Kindern, weil sie sich so schlecht ernähren, ein Multivitamin verabreichen sollte. Das gibt es einfach nicht und deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig. Und es geht bei alledem, denke ich, auch ein bisschen darum, dass man einem Kind ja auch vermitteln will, dass es so etwas gibt wie echte Nahrung, nicht? Also ich denke, es ist eine gute Strategie, das beherzige ich auch zu Hause mit meinen Kindern, einfach zum Beispiel zu kochen oder denen ab und zu sowas, wenn die spielen, sowas, so Gemüse, ein bisschen Äpfelchen oder Karotten geschnibbelt hinzustellen, dann greifen die auch zu. Also das einfach so im Alltag zu vermitteln, das ist echte Nahrung und echte Nahrung besteht nicht aus etwas, das man aus Plastik aufreißen muss, irgendwie Fastfood oder so und auch nicht etwas, das in Pillen daherkommt.
Und dann schreiben Sie aber auch von Eltern, die ihren Babys Melatonin verabreichen, um den Schlaf zu verbessern. Kommen Sie da aus dem Kopfschütteln noch raus?
Ja, gut, das ist natürlich, jetzt wird es wirklich, geht es fast schon um Leben und Tod, weil also hier gibt es auch wirklich Fallstudien, ich beschreibe eine davon im Buch, wo dann Eltern, die teilweise, das kennt ja auch, alle Eltern kennen das, dass man manchmal verzweifelt am Schlafrhythmus des Nachwuchses, beziehungsweise dem nicht vorhandenen Rhythmus. Und auf keinen Fall sollte man hier auf die Idee kommen, mit Melatonin nachzuhelfen. Und das hat eben, es gibt eben diese Fälle, wo Leute das tun, insbesondere so in den USA. Und wo dann auch schon mal ein Kleinkind gestorben ist.
Ich habe das absichtlich zum Schluss jetzt noch gebracht, um einfach sozusagen auch mal die Risiken von Nahrungsergänzungsmitteln aller Art ein bisschen nochmal in den Vordergrund zu stellen. Sie haben den Ernährungskompass geschrieben, den Kompass für die Seele, jetzt neu den Vitamin- und Nährstoffkompass. Was planen Sie als nächstes?
Naja, ich bin, wie schon so ein bisschen erwähnt, jetzt, ich hatte immer dieses Gefühl, mit dieser ganzen Gesundheitsreise, ich setze auf Ernährung, Bewegung, Schlaf. All dieses, was man so selber tun kann und nach wie vor will ich sagen, dass das extrem wichtig und sogar die Basis unserer Gesundheit ist, nicht? Aber ich hatte schon auch jetzt, ich bin wie gesagt jetzt auch 53, das Gefühl, dass das langsam nicht mehr reicht und dass ich diese ganzen Mittel der modernen präventiven Medizin bisher so vernachlässigt habe. Und deshalb habe ich auch im Kontakt aufgenommen mit dieser Präventionsmedizinklinik, also wie gesagt, in kurz gefasst Longevity-Klinik, die würden sich selbst gar nicht so nennen. Darum geht es geht ja nicht um das lange Leben, sondern um das Vermeiden von Krankheit. Und da wurde ich jetzt wirklich von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Ja, wirklich ganz Körper, MRT, Ultraschall, liquide Biopsien, die im Blut eventuell schon Krebs feststellen können, etc. etc. Und ich habe das über Social Media, also auf meinem YouTube-Kanal habe ich da geradezu einen Film drüber gemacht und ich nenne dieses Projekt eben Projekt Slow Ager, also das langsame Altern. Und das möchte ich weiter verfolgen und kann mir auch vorstellen, dass dann in den nächsten Jahren dann mal ein Buch daraus entsteht.
Wir sind sehr gespannt. Zu Gast in Leute, Baskast, Ernährungsexperte, Ernährungspapst, wie manche sagen, oder ganz schnöde Wissenschaftsjournalist. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Leute Gast waren. Bin gespannt auf das, was wir in Zukunft von Ihnen sehen, lesen und hören. Und alles Gute, Gesundheit. Ja.
Vielen Dank, Herr Lohmann. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.